Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss. So, dann fangen wir mal an, würde ich sagen. Also pass auf. Na, was wollte ich von dir?
Dass ich spreche.
Nein.
Na, wie soll ich es wissen? Ich verstehe ja kein Wort. Na, jetzt hast du einen Knopf gedrückt, ne? Ja. Wenn ich es wüsste. Ja gut, es wäre ein Wort abgespeichert.
Relativ einfach, guten Morgen.
Guten Morgen, Mike. Ja, siehst du mal, Ratespielchen funktioniert, Kommunikation ist alles.
Kommunikation ist, ja, sehr, sehr, sehr viel. Also dieses Buzzern, das ich jetzt gerade gemacht habe, das könnte man ja tatsächlich mal in dieser Folge auch besprechen. Es ist du sagst, der neue heiße Scheiß. Wir sind darauf angesprochen worden, auch bei Insta, der will nicht nur spielen. Und da gibt es Menschen, die sagen, wie ist das eigentlich mit dieser Kommunikation, mit dem neuen heißen Scheiß? Da gibt es also diese Buzzer und jeder Buzzer hat eine Bedeutung, so wie ich das irgendwie erhascht habe. Mhm. Aber wir gehen gleich auf das Thema ein, bevor wir hier buzzern. Warte mal, ich habe hier noch ein Buzzer. Und einen Moment der Woche.
Wir sollten wirklich hier so ein Buzzer, das wäre ja witzig, voll. Ne? So, das wäre so voll interaktiv und so. Hundemoment der Woche, jetzt hast du mich kalt erwischt. Also ja, es waren natürlich wie immer einige, aber ich glaube, was mir am besten gefallen hat, war, ich war mit meinen Kindern noch mal ein paar Tage in Österreich und habe meinen Mann mit den vielen Hunden und Mäusen zurückgelassen. Und weil das alles einfach sehr viel ist und drei Hunde ist ja auch nicht jedermanns allergrößter Traum außer mir, haben wir die Boogie bei meiner Mutter geparkt. Also haben Ronny und Boogie getrennt. Das ist etwas, was ich sehr, sehr ungern tue. Aber weil meine Mutter und Boogie einfach sowas von schwer verliebt sind seit eh und je, haben wir gesagt, machen wir das so. Und wir sprechen von 3 Tagen. Und dann ist mein Mann aber irgendwann abends eingeladen worden von meiner Mutter, da Abend zu essen, weil der arme Kerl wurde ja von mir nicht bekocht. Ne? Und
Böse Sache.
Ja. Alles falsch gemacht. 3 Hunde angeschafft, 4 Mäuse und nicht kochen. Also wirklich. Ja. Auf jeden Fall, er kommt also dann bei meiner Mutter an und Boogie ist völlig freigedreht. Also das wurde mir dann alles so berichtet. Die ist total ausgerastet, hat sich mega gefreut, den zu sehen und so. Und als er sich dann fertig gefreut hatte, stand sie wohl danach nur noch an der Tür und hat uns durch das Haus gelaufen und hat geguckt, wo sind denn jetzt die anderen? Oh. Und ist halt auf die Suche nach den Kindern und mir gegangen, weil die dachte, ja, wo sind die anderen? Weil wir hatten sie auf dem Weg zum Flughafen quasi mehr oder weniger dahin gebracht als Familie und die dachte, wir kommen auch als Familie wieder abholen. Und das war wohl für sie super irritierend, dass das nicht passierte. Und die meinten, also die hat eine gute halbe Stunde gebraucht, um klarzukriegen, dass da jetzt nicht mehr noch mehr Menschen kommen, sondern dass es eben nur bei meinem Mann bleibt. Naja, und dann fiel es ihm sehr schwer, sie noch da zu lassen, weil sie dann doch so irritiert war und hat sie dann doch frühzeitig wieder mit nach Hause genommen. Aber das fand ich schon eigentlich eine süße Story.
Ja, süße Story, vor allen Dingen. Die Aufteilung der Hunde ist normalerweise nicht gegeben, aber in dem Fall musste es sein. Kann es auch damit zu tun gehabt haben, dass sie einfach irgendwie happy war, dass überhaupt mal wieder jemand kommt? Oder?
Ja, ich glaube, sie hängt schon an den anderen beiden, ne? Also, sie haben zwar keine, das ist ja bei Menschen oft, dass sie dann denken, ja, wenn man nicht kuschelt, nicht spielt und diese typischen Interaktionen, die man so niedlich findet, nicht stattfinden, dann ist da auch kein gutes Verhältnis. Das ist aber so nicht richtig. Also ich glaube, sie profitiert sehr von den anderen beiden, besonders von Mika. Also Mika ist ja ihr absoluter Schatz. Und sie betreibt super viel Fellpflege mit Mika. Also allein diese Interaktion ist ja total wertvoll. Und auch wenn die jetzt nicht mehr miteinander spielen, haben die auch, das sieht man sehr auf den Spaziergängen, gestaltet sich das schon so, dass die sich aneinander orientieren. Und vor allem orientieren sich alle an Boogie. Okay. Und dann hat die immer ihre 2 da im Schlepptau und so. Also für sie ist das, glaube ich, sehr profitabel, dass die anderen beiden da sind. Das war natürlich immer zu Beginn die Sorge, tue ich ihr damit einen Gefallen oder nicht. Im Nachhinein sage ich, ja, habe ich. Das ist für sie eine gute Sache gewesen. Und hier bei den anderen beiden entstehen totale Unsicherheiten, wenn Boogie nicht da ist. Also die werden dann noch viel wachsamer, noch viel unsicherer. Und dann wird hier nur noch gebellt. Und also wenn Boogie nicht da ist, sind die anderen beiden auch unvollständig. Also dieses Trio gehört jetzt einfach zusammen.
Es ist ein Rudel geworden.
So ist es. Jeder hat seine Aufgabe. Auch wenn man nicht kuschelt und spielt, gehört man zusammen.
Krass. Schön. Ja, ja, Mann-Hunde-Moment der Woche war heute. Und das war super lustig eigentlich. Und auch irritierend. Wenn man kleine Kinder hat, hat man ja sowieso per se nicht so wahnsinnig viel Schlaf. Und dann freut man sich über so Sachen, dass morgens um 5:30 eine riesengroße Tatze quer in deinem Gesicht hängt. Man hatte vielleicht vorher schon registriert, dass die Pfote erst auf der Matratze war, so erstmal vorsichtig. Das hat man wegignoriert, weil man genau wusste, scheiße, da ist jetzt irgendwie irgendwas los und ich muss reagieren. Will man aber nicht, weil man eigentlich körperlich überhaupt nicht kann. Und dann landet die Tatze im Gesicht, das war Bilbo. Und es ist grundsätzlich immer so, immer dann, wenn Bilbo im Schlafzimmer auftaucht und die Tatze irgendwo auf der Matratze landet, dann heißt das, ich muss mal dringend raus. Und dann ist es auch gut, wenn man sich beeilt. Und das habe ich dann auch gemacht und ich bin, wie das dann so ist, ne, morgens um 5:30, wenn man irgendwie auch nicht richtig gut geschlafen hat, weil einem der Kinderfuß auch die Nacht irgendwie im Gesicht hing. Boah. Dann stolperst du über Spielzeug, schlägst auf den Boden auf, versuchst dir irgendwie eine Hose zu organisieren. Versuchst dann, dich irgendwie umständlich durch die Tür zu drücken. Willst eigentlich nur mit Bilbo raus, die anderen Hunde rennen hinterher. Und du bist wach. So.
Ja, und spätestens nach dem Legostein unterm Fuß bist du wach.
Absolut. Oder weißt du, diese Puzzle mit diesen Nippeln dran?
Ja, weiß ich.
Wenn die auf dem Boden liegen und du triffst so volle Hacke, volles Brett irgendwie mit der Ferse in so einen Nippel rein. Geil.
Auch gut sind Schleichtiere, die spitzen Ohren.
Oh,
ah, Traum. Ganz gemein. Ja, ja.
Kommt noch.
Habe ich alles schon im Fuß gehabt.
So, und ich dachte, komm, dann bist du sowieso jetzt irgendwie on the road, dann noch Hühnerfutter mit und mach die Hühner klar. Also im Sinne von, gib ihnen was zu fressen und hol ein paar Eier und dann mach Frühstück für die anderen und so. Und ich dachte, komm, Bilbo, aber dann gib mal Gas so, damit wir irgendwie auch wieder rein können. Die große Runde gibt's später. So, dann, was macht der Sack? Legt sich einfach mitten auf den Rasen. Und chillt. Und ich denk so, what? Was ist los? So, der hatte einfach keinen Bock mehr gehabt, irgendwie zu pennen. Hat einfach Bock gehabt, irgendwie zu sagen, komm, ich würde gerne mal raus. Und so, ich glaube, der hat noch nicht mal das Bein gehoben. Der lag da einfach.
Ja, das machen die hier bei mir manchmal auch.
Alter, ich
habe gedacht, das wäre mega akut, ne?
Ich habe gedacht, pass mal auf, du hast hier ein Luxusleben und das bedeutet aber auch, dass du Zeiten hast, wo wir hier rausgehen.
Man hat sich an gewisse Regeln zu halten.
Richtig, solange du deine Pfoten unter meinem Tisch hast. Und und ich kann dir sagen, also gut, der positive Effekt war, wir hatten frische Eier und konnten. Wir können später, wenn wir aufgezeichnet haben, ein tolles Frühstück machen. Aber es war schon mega irritierend. Er hatte Spaß, wir hatten alle Spaß, ich hatte so Mittelspaß.
Also ich kenne diese Situation mega gut. Also wenn du in der Nacht, also wenn ich nachts von den Hunden geweckt werde, ist ganz sicher, dass einer raus muss. Also wenn dann, das machen die echt nur, wenn wirklich Not ist. Aber das passiert mir durchaus am frühen Morgen oder spätabends nochmal, dass du denkst, ach Mensch, du hast doch gerade eben erst. Und dann, aber gut, wer weiß, vielleicht hat er Durchfall oder so. Machst die Tür auf und dann stehen die da und dann halten die erstmal so die Nase in den Wind. Okay. Gucken sich einmal so um. Und du denkst, sag mal, was ist denn jetzt los? Okay, was du wolltest nur ein bisschen rausgucken. Verstehe.
Richtig. Du, also es war auf jeden Fall ein Hundemoment der Woche, den ich abspeichern werde und da muss ich mir nochmal gut angucken, ist es wirklich dringend oder ist es einfach nur Bock?
Ja, in der Not will man sich aber nicht vertun, ne?
Absolut, du, ja, beim Bilbo, also wenn so ein Bilbo-Durchfall hat, kann ich sagen, dann hast du Spaß. Das hatten wir ja auch schon und dann.
Na, was raus muss, muss raus.
Absolut, total. Und wenn du dann so Teppiche einfach raus und mit einem Hochdruckreiniger. Aber das ist eine andere Geschichte.
Das lassen wir jetzt hier mal raus. Ja.
Aber bevor wir diese Knöpfe drücken, drücken wir lieber Kommunikationsknöpfe. Und yes. Ich war bis vor dieser Folge tatsächlich echt, ich hatte das mal in einer anderen Form gesehen. Also ich glaube, das Thema ist nicht neu. weil ja irgendwelche Symbole, die der Hund mit etwas verknüpfen soll, im Hundetraining, da es gibt so ganz so Einserschüler sind das ja, die das gut können. Die, das ist jetzt wirklich nicht neu, aber mit den Buzzern war mir jetzt in der Tat neu. Also so ist es natürlich ein bisschen einfacher, wahrscheinlich auch für die Hunde tatzen und zu treffen und whatever. Aber was steckt dahinter? Ist das tatsächlich so, dass ein Hund mit einem Knopf eine Aktion verknüpfen kann, soll? Oder ist das ein nettes Spiel, aber es steckt nicht so viel dahinter?
Also mir ist das jetzt ein paar Mal über den Weg gelaufen, weil mir das auch einfach total von vielen Leuten zugeschickt wurde. Ey, sag mal, was sagst du dazu? Wie findest du das? Daher habe ich mir jetzt schon ein paar Personen angeguckt, die das tun mit ihrem Hund. In der Hundefachmenschenszene ist das noch ganz und gar nicht angekommen. Also da habe ich noch von keinem Kollegen gehört, dass er da was drauf hält oder damit arbeitet oder sonst was. Das heißt, alles, was ich heute sage, sage ich aus komplett eigener Meinung und eigener Einschätzung und nicht, weil ich es von irgendwo schon gelesen habe oder sonst was. Also ich habe mir das ja, wie gesagt, angeguckt und da gibt es verschiedene von diesen Knöpfen, also es gibt verschiedene Modelle, verschiedene Ausbaustufen und dann gibt es aber auch verschiedene großen Umfang. Also man stellt sich das so vor, da liegt auf dem Boden dann eben irgendwie ein Knopf, der kann in einer Matte eingelassen sein oder einfach so da liegen. Und auf diesem Knopf ist eben ein Wort abgespeichert. Das Wort kann alles Mögliche sein. Also das kann zum Beispiel sagen Hunger oder Gassi oder sowas. Oder einfach nur streicheln. Also da kann alles Mögliche reingespeichert werden. Und dann ist der Sinn oder die Idee dahinter, dass der Hund mit einer menschlichen Vokabel sein Bedürfnis äußert oder auf eine Frage antwortet. Das heißt, du siehst dann teilweise auch einfach Menschen, die sagen dann zum Hund, hey, Ruby, was möchtest du? Und dann sagt Ruby, geht dann selbstbewusst zu diesen Knöpfen hin und haut auf einen Knopf drauf und dann kommt dann vielleicht zur Antwort Gassi. Aber wir waren doch gerade erst draußen. Also wir gehen jetzt nicht noch mal raus. Also so ist dann die Aktion in dem Video, die du da teilweise beobachtest. Und natürlich theoretisch ist ja möglich, dass Ruby tatsächlich weiß, dass auf diesem einen Knopf Gassi abgespeichert ist und sie tatsächlich Lust hat, rauszugehen und das auf diese Art kommunizieren wollte. Es kann aber auch einfach totaler Zufall sein. Also ein bisschen wie so bei einem Horoskop, wo egal wann du es liest, egal welches Sternzeichen du hast, irgendwie passt es ja immer so ein bisschen. Und umso umfangreicher das wird, umso mehr Knöpfe da liegen, umso skurriler wird das Ganze auch tatsächlich. Also ich hatte jetzt ein Video gesehen mit einer Frau, da lagen da, weiß ich nicht, gefühlte 40 Knöpfe vor dem Hund. Der hat zwischendurch nach Medizin gefragt. Der hat, das waren ganz schräge Gespräche, die da entstanden zwischen dem Hund und dem Menschen. Ich gebe jetzt zu, also mir fällt das wirklich schwer, das ernst zu nehmen, gerade in diesem Umfang. Also da tue ich mir sehr, sehr schwer mit. Was ich aber sehe, ist ein Hund, der in eine Interaktion mit einem Menschen tritt. Das ist immer profitabel für den Hund. Das ist nämlich sozial motiviert in dem Fall dann einfach. Und womöglich triffst du ja auch einfach mal so einen Knopf und dann rennt Mensch los und bringt dir was zu essen, weil vielleicht hast du da den richtigen erwischt. Ich kann mir vorstellen, dass das, wenn du das in einem geringen Maß machst, also in einem wirklich, also ich bin mir sicher, man kann das cool arbeiten. Na, sagen wir mal, du hättest jetzt 5 Knöpfe. Diese 5 Knöpfe sind total korrekt und sauber konditioniert worden. Ja, und haben zum Beispiel, sagen wir mal, ich muss raus, ne? Also ich muss mal auf Toilette in der Bedeutung bei einem Knopf. Der andere Knopf sagt vielleicht, ich bin hungrig. Der nächste Knopf sagt vielleicht, ich möchte spielen oder ich möchte etwas suchen, was weiß ich, eine Hobbysache oder so. Und der nächste Knopf sagt, lass mich in Ruhe, keine Ahnung. Also wegen mir wirklich klar unterscheidbare Aktionen, die durch diesen Knopf dann bei dem Menschen eingefordert werden, da kann ich mir schon vorstellen, dass das möglich ist. Weil die Vokabel, ich meine, die sind oft schwer verständlich, weil die ja von, Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals heute.
Lass ihn raus.
Ja, ich glaube, jetzt ist er weg. Die Vokabel lernen ist ja völlig klar, kann der Hund. Ne? Aber diese computergesprochene Stimme, ich finde die persönlich schwer verständlich, weil diese Mikrofone sind so ein bisschen wie bei Kinderspielzeug. Ne? Also ich finde die selber schwer verständlich, ist aber durchaus möglich, dass der Hund das sehr wohl unterscheiden kann und eine Vokabel daraus hört. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er eine Aktion damit verknüpft. So ein bisschen. Also ich habe versucht, meinem Mann das mal zu erklären, weil der auch gefragt hat, wie soll das denn gehen? Ich sagte, ja, das ist doch eigentlich nichts anderes, als wenn der Hund zum Fenster rennt, mit der Pfote kratzt und du kommst und machst die Tür auf. Das ist nichts anderes. Also der Hund drückt irgendwo drauf und weiß, da passiert, wenn ich auf diesen einen Knopf drücke, macht der Mensch das. Wenn du das jetzt, es ist also eigentlich nichts anderes als ein Trick. Ne, genau genommen. Also du hast ein Kommando, der Hund bringt dich in die Aktion durch sein Verhalten. Mhm. Und wenn er jetzt an die Tür geht und da dran an die Gartentür geht, dann machst du die auf, weil dann muss er ja vielleicht auf Toilette. Wenn er an die Futterschublade will und da die Nase dran hält oder da kratzt, gibt's vom Frauchen vielleicht auch mal ein Leckerchen. Und wenn er vorne an die Tür geht und die Leine in den Mund nimmt, dann gehst du mit dem spazieren, weil dann merkst du, der muss jetzt raus. Also letztendlich haben wir diese Tricks schon seit Dutzenden Jahren auf die ein oder andere Art trainiert mit Hunden, nur halt eben nicht mit Knöpfen. Und dass Hunde Vokabeln lernen können, wissen wir. Also grundsätzlich ist das schon möglich. Nur wenn ich jetzt einen Hund sehe, der auf so eine Matte läuft, auf der 60 Knöpfe liegen, und der guckt noch nicht mal runter, während der mit der Pfote da irgendwo draufhaut, und dann kommt da auch teilweise wirklich Mumpitz bei rum, würde ich sagen, ja, sieht nett aus. Und ich meine, du kannst alles cool verpacken. Ne? Also wenn wir jetzt bei diesem einen Beispiel bleiben, dann rennt der Hund auf die Matte, buzzert so einen Knopf und dann sagt die Computerstimme, Medizin. Und dann sagt das Frauchen, nein, aber wir nehmen doch im Moment gar keine Medizin mehr. Du brauchst ja gar keine mehr. Hat dir das so gut geschmeckt? Nein, wir brauchen keine Medizin mehr. Und schon sieht das aus wie ein Gespräch, als hätte der Hund gesagt, es ist eigentlich Zeit für meine Medizin. Ich glaube, hier vermischen sich zwei Dinge. Einmal der Wunsch des Menschen nach einer verbalen Kommunikation mit dem Hund. Und dass er einfach noch mehr sagen kann, noch klarer äußern kann, was er braucht. Wäre natürlich auch mega cool, wenn das ginge. Und das ist natürlich so ein bisschen schon auch so ein Staun-Wow-Effekt. Aber tatsächlich glaube ich, dass das Mumpitz ist in der Größe. Also in diesem Umfang sehe ich das nicht. Ich kann mir aber vorstellen, wir wissen, dass Hunde sehr viele Vokabeln lernen können. Wir wissen, dass sie zum Beispiel teilweise bis zu 50 oder noch mehr Plüschtiere voneinander unterscheiden können, weil sie die Vokabeln gelernt haben. Aber ich empfinde das mit den Knöpfen nochmal als ein anderes Ding, weil hier hast du die geruchliche Komponente nicht wie bei diesen Plüschtieren. Und zum anderen glaube ich, es geht ja um die Konversation mit dem Hund. Also wenn hinter dem Wort eine Aktion verknüpft ist, eine wirklich für den Hund greifbare Aktion, kann ich mir schon vorstellen, dass du das mit dem nutzen kannst. Wenn er aber einfach nur anfängt, ein Gespräch mit dir zu führen, ja, dann wird das schräg. Also wie gesagt, das Beispiel mit der Medizin. Ne, der sagt Medizin und die Frau spricht mit dem und dann guckt er quasi enttäuscht, als hätten die sich unterhalten. Mhm. Und das ist halt, und das ist auch das, was in einer Nachricht stand drin, was sagst du zu wirklicher Kommunikation? Oder wenn Hunde wirklich kommunizieren, dann habe ich mir gedacht, ja, tun sie doch die ganze Zeit. Es ist jetzt nicht, weil sie einen Knopf drücken, wo eins unserer Worte hinterlegt ist, dass das jetzt eine wirkliche Kommunikation ist. Sie kommunizieren die ganze Zeit wirklich mit uns. Halt auf die Art, wie wir das jetzt schon immer machen. Wenn ein Hund, wie gesagt, an eine Gartentür geht und da dran kratzt, weil er mal Pipi muss, dann ist das wirkliche Kommunikation.
Mhm, absolut. Aber du hast gerade einen Punkt angesprochen, den ich in dem Zusammenhang super wichtig finde, nämlich die Sehnsucht des Menschen, dass Tiere mit ihnen sprechen können und umgekehrt. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen schräg, weil Naja, also warum soll es denn auch sein unbedingt? Also es sind, finde ich, auch teilweise auch total ausreichend, wenn Tiere ihre Signale geben. Und ich finde es total, finde es auch wesentlich spannender, ehrlicherweise, sie da auch zu lassen. Und warum muss man tatsächlich wirklich alles den Menschen anpassen? Das ist so ein bisschen was, wo ich denke immer so, why? Habe jetzt mal eben einfach auch nochmal so ein bisschen in der kleinen Recherche, es ist halt einfach auch sehr ein Insta-Ding, ne? Also sehr ein soziales Social-Media-Ding, wo ich einfach immer so denke, so wow, okay, gerade TikTok, also da werden gerade mit Tieren, werden ja immer so Sachen gemacht, wo ich immer denke, so, okay, da brauchen Menschen, also was ist der Treiber? Da brauchen Menschen Klicks, da brauchen Menschen Likes und haben auch den Hunger danach und mal suggerieren dir etwas, damit sie eben diese Likes generieren und diese Views generieren. Aber es ist teilweise auch so crazy zusammengeschnitten. Und wenn man so ein bisschen hinguckt, dann siehst du auch, wie das es zusammengeschnitten ist und dass es mit der Realität nichts zu tun hat. Und wenn der Hund dann zufällig irgendwie normalerweise was, wahrscheinlich dieses 3-Minuten-Video bei Insta oder die 20 Sekunden bei TikTok sind vielleicht das Resultat von 2 Stunden Übung und man matcht das dann irgendwie so zusammen, suggeriert, das ist die Realität. Und schon wird es dann der heiße Scheiß. Und da denke ich immer so, okay, wow, wie weit geht das denn eigentlich mit unseren Menschen? Also, dass die Sehnsucht groß ist und dass es das Leben teilweise vereinfachen würde, ich glaube, das steht ja völlig außer Frage. Spätestens beim Tierarzt. Wie toll wäre das, wenn du einen Buzzer hast, einen für ich habe Leberschmerzen, der andere ich habe Bein, ich habe Knie und ich habe Zahnschmerzen. Klar, das würde das Leben deutlich einfacher machen. Auf der anderen Seite, es ist und bleibt irgendwie dann doch ein Tier. Beim Querlesen stellst du dann fest, dass es auch Katzenexperten, Katzenpsychologinnen gibt, die Anleitungen geben, wie auch Katzen mit diesen Buzzern arbeiten können. Empfehlen aber auch, dass es vielleicht auch mal dann bei einer Stunde Training bleiben sollte. Ich kenne keine Katze, die eine Stunde lang auf Buzzern rumhaut, aber sei es drum. Wenn die Katzenpsychologin das sagt, dann wird es vielleicht stimmen. Aber es ist für mich so ein Ding, wo ich denke so, okay, wo sind hier die Grenzen? Wo können wir das Tier Tier sein lassen? Und es zeigt uns doch auch Dinge.
Weißt ich du? Hätte jetzt auch Sorge, dass es irritierend ist.
Irritierend? Inwiefern?
Für den Hund. Also, weißt du, du rennst zu einer Matte, buzzerst irgendwo drauf, die Frau redet, manchmal rennt sie los und gibt dir was, weil du so, hast vielleicht zufällig nach was gefragt oder es passiert eine Aktion, weil du hast den richtigen Buzzer erwischt. Manchmal quatscht die nur rum und sagt, nee, jetzt nicht. Also das kann ja auch total verwirrend sein für einen Hund. Und also man müsste sich ja total sicher sein, dass das wirklich klappt. Und ich finde das also sehr fragwürdig bei so vielen Knöpfen. In einem geringen Maß kann ich mir das tatsächlich vorstellen. Also so 3, 4, 5, vielleicht, wenn man echt fleißig ist, viel arbeitet, besonders klugen Hund hat, dem das auch echt Spaß macht, vielleicht auch mehr Vokabeln, ja. Aber da muss auch irgendwie da muss es um eine Aktion gehen. Das muss messbar sein, damit man, also diese Gespräche, die da geführt werden, da bin ich raus. Wenn es wirklich um eine Aktion geht, das kann ich mir durchaus vorstellen. Also ein Hund geht zu einem Knopf, drückt und sagt, ich habe Durst, der Napf ist leer. Das kann ich mir total gut vorstellen, dass das ein Hund kognitiv hinbekommt, keine Frage. Aber diese Gespräche, die man da beobachten kann, also dieser Umfang und diese Details, also da bin ich sehr misstrauisch der Sache gegenüber. Bei einer Katze kann ich ebenso, ne? Also ich habe ja auch Katze mit im Studium gehabt. Ich kann mir vorstellen, eine Katze, die es gewohnt ist zu arbeiten, die Tricks mal, also gibt ja auch, kannst ja mit Katzen arbeiten. Die kann das vielleicht auch schaffen, mal so eine Stunde finde ich tatsächlich auch viel, aber wenn sie da das beruflich macht, regelmäßig, ist das bestimmt auch möglich. Aber ich würde auch da sagen, wird der Umfang ähnlich groß sein wie beim Hund und nicht 50 Knöpfe und du führst ein Gespräch mit deiner Katze. Den Wunsch kann ich voll verstehen. Weißt du warum? Weil wenn ich mir überlege, wie oft ich im Hundetraining gedacht habe, boah, wenn der mir jetzt sagen könnte, warum der das macht. Das wäre ja, dann würden wir ja so viele Experimente und so einen kürzeren Weg gehen können, dem zu helfen. Na, also gerade bei Tierschutzhunden, ne, die oft Verhalten zeigen, was du, oder wenn du ihm jetzt einfach sagen könntest, es ist jetzt gut. Ne, du bist jetzt sicher, hör mit dem Quatsch auf, ich passe auf dich auf. Das wäre natürlich herrlich, wenn wir so miteinander reden könnten, wäre das Leben einfacher, keine Frage. Den Wunsch kann ich total verstehen. Aber es ist halt ein Wunsch. Und so wie ich mir auch wünschen würde, Frieda käme morgen aus dem Himmel zu mir zurückgeflogen, manche Dinge passieren eben nicht. Und ich glaube, vielleicht ist auch unser Verhältnis zu dem Tier zu einem Teil genau deswegen so gut, weil wir eben keine Worte benutzen.
Genau das meine ich. Mhm.
Na, weil wir wissen, wie Worte missverstanden werden können, wehtun können. Vielleicht ist es genau das, was zwischen Mensch und Tier, das was so profitabel ist, dass es eben keine Worte braucht, um dieses irrsinnig enge und starke Verhältnis zu haben und auch sich zu verstehen. Und wir schaffen das ja schon, eine sehr gute Kommunikation mit unseren Hunden zu haben. Das ist ja der helle Wahnsinn, wie viel auf wie vielen Metaebenen wir miteinander kommunizieren, wie viel schon Blicke reichen und wie oft reicht es, wenn du deinen Hund streng anguckst und der sich's gerade mal anders überlegt, was der gerade für eine Dummheit vorhatte. Wer will mir sagen, dass das da braucht's kein Wort? Da ist unser Verhältnis schon ausreichend, dass wir über Stimmung, Körpersprache, Mimik oder auch tatsächlich Worte, also da die Vokabel kann ja auch aus meinem Mund kommen, da braucht's auch keinen Knopf für, dass ich dem Hund sage, stopp. Und er kann auch ganz klar stopp sagen. Dafür kann er knurren, dafür kann er drohen, dafür kann er auch fixieren oder jemanden blocken. Der hat auch seine Kommunikationskanäle.
Genau das meine ich auch. Also ich finde, das hat doch gerade auch den besonderen Reiz, dass wir auch Hunde beobachten müssen, um irgendwie mit ihnen klarzukommen. Und sie tun es auch umgekehrt. Also die Kommunikation findet ja auf einer Ebene statt. Kommunikation ist ja eh wahnsinnig weites Feld. Jeder kommuniziert anders. Menschen sowieso. Zwischen Tieren gibt es nicht nur zwischen den Arten wie Hunden oder Katzen eine eigene Kommunikation, aber auch Tiere kommunizieren ja auch Katzen und Hunde und whatever crossmedial miteinander. Und das ist doch eigentlich so das Spannende. Also wie viel kann man lernen von der Kommunikation mit Hunden alleine zum Beispiel? Das ist eine eigene Wissenschaft, wie kommunizieren Hunde miteinander und wie verhalten sie sich uns gegenüber? Und jetzt ist der Hund domestiziert. Das heißt, bedeutet ja eh schon, dass wir eine ganz andere Art und Weise gefunden haben, miteinander zu kommunizieren. Es ist kein wildes Tier mehr. Und das heißt, er passt sich ja uns an, er nähert sich ja uns an. Und wir sind letztendlich auch die dafür gesorgt haben, dass das so ist. Und der Hund ist ein Teil unserer Gesellschaft, aber doch auch unter anderem auch deshalb, weil er anders ist und weil wir uns auch darauf einstellen müssen, weil wir auch, wenn wir wollen, auch vieles von Hunden lernen können und von ihrem Verhalten lernen können. Teilweise nervt es auch ohne Ende, klar. Und natürlich wäre es einfacher, wenn man mit ihnen noch klarer kommunizieren könnte. Aber für mich macht das auch den Reiz aus, mit einem Hund zusammenzuleben. Eben nicht. Also ich habe genug Leute, mit denen ich laber. Und ich hab genug Leute, mit denen ich kommunizieren muss, teilweise, wo ich gar keinen Bock habe. Und mir tut es total gut, ehrlicherweise, mal mit einem Hund überhaupt nicht reden zu müssen, sondern einfach mal auf Hundesprache die Schnauze zu halten und einfach mit einem Hund zu sein und auch genau zu wissen, was so ein Hund denkt und fühlt und so. Also dafür brauche ich nicht unbedingt den Buzzer. Es ist sicher eine Geschmackssache, aber ich brauche ihn nicht.
Nee, tatsächlich ich auch nicht. Und ich hab sogar, als ich diese Nachrichten bekommen habe, ich gedacht, das müsstest du jetzt eigentlich mal ausprobieren, um da mitreden zu können. Mhm. Also müsstest du dir jetzt mal ein paar dieser Knöpfe da besorgen und das mal arbeiten. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, das kann ich mir eigentlich sparen, weil das Internet ist ja voll mit Beispielen, die ich mir angucken kann. Und ich weiß die Antwort, ich weiß, dass das möglich ist, weil Hunde beweisen uns auf super viele Art, dass sie sehr klug sind, unsere Vokabeln lernen können und dass sie eine Handlung mit einer Interaktion total gut verknüpfen können. Aber an irgendeinem Punkt ist eben auch eine Grenze erreicht. Und wie gesagt, also ich glaube, in einem kleinen Maß ist das etwas, wenn es der Beschäftigung des Hundes dient, bin ich die Letzte, die was dagegen hat, das zu tun. Ne? Also wenn es darum geht, komm, wir machen das jetzt als Beschäftigung, hier sind 5 Knöpfe, wir konditionieren die jetzt mit einer Handlung und dann hat der Hund die Möglichkeit, da auch Signale selber zu setzen oder auf eine andere Art mit mir in Kontakt zu treten, sehe ich da gar kein Problem. Wenn ich jetzt aber diese 60-Knöpfe-Matte sehe, finde ich, hört der Spaß irgendwo auf, weil da sind halt tatsächlich viele Worte abgespeichert, die für den Hund oder für die Interaktion keinen Sinn machen. Und ich hätte wirklich zu viel Sorge, dass der Hund einfach gar nicht mehr weiß, wie er den Menschen erreichen kann. Permanent wird dann gesagt, ja, hier geh mal zu deiner Matte. Dann geht er dahin, guckt das Frauchen an und tippt währenddessen mit der Pfote auf einen dieser Knöpfe. Und die liegen quasi 2-3 Zentimeter voneinander getrennt. Und der ballert da einfach irgendwo drauf. Und dann wird da eine komische, unberechenbare Reaktion hervorgerufen durch das Menschen. Und das ist etwas, das wäre mir zu heiß, dass der Hund da verunsichert wird, dass das alles einfach nur ja Spuk ist. Und also wir geben uns so viel Mühe, irgendwie klar miteinander zurechtzukommen, möglichst den anderen nicht zu irritieren und zu verwirren. Das weiß ich nicht, ob das so zuträglich ist in dem Umfang. Aber wie gesagt, ich will das gar nicht grundsätzlich schlecht reden, weil ich denke, wenn es auf eine bestimmte Art aufgebaut ist und ein gewisses Maß eingehalten wird, kann ich mir vorstellen, ist das ein total eine nette Beschäftigung, aber absolut nicht notwendig. Also das ist so, aber so wie 90% der Beschäftigungen ja nicht notwendig sind, sondern der Beschäftigung dienen. Ja, kein Trick ist notwendig, das ist ja immer Spaß und zusammen was machen. Und wenn man das mit diesen Knöpfen macht, finde ich das total okay. Aber das ist nicht das, was wir brauchen, um mit unserem Hund in Kontakt zu treten.
Vor allen Dingen, es ist manchmal so, dass ich glaube, dass das, und da komme ich jetzt wieder auf Social Media und ich nutze es selber und ich nutze es gerne, alles gut. Nur ein Punkt, ich glaube, dass eben Social Media auch eins leider nicht kann. Es hat die nötige Tiefe teilweise nicht. Und suggeriert dir ja auch immer Neues und irgendwie neue Sensationen und immer schillernd, es ist, keine Ahnung, es ist immer auch irgendwie zieht dich rein, obwohl vieles einfach auch schon längst da ist. Also wenn du mal so ein bisschen in die Hundekommunikation einsteigst, ja, und du dich so ein bisschen informierst, da gibt's so viele, weiß ich nicht, so viele Fakten, die über 30.000 Jahre, in der wir mit Hunden zusammenleben, super interessant sind. Also was Hunde können, dass sie teilweise von die Art der Kommunikation, alleine was Gestik und Körpersprache angeht, dass sie sich uns angenähert haben, also das, was ich vorhin so kurz angedeutet habe, die können Dinge teilweise auch im Welpenalter, die Schimpansen nicht können, sagt die Wissenschaft. Gibt es 1000 Beispiele, könnte ich jetzt aufzählen, was das alles ist. Sie haben teilweise ein Verständnis wie Kleinkinder. Also es gibt so ein paar Dinge, die sie durch die Evolution draufgekriegt haben, die super spannend sind und die man sich durchaus auch zunutze machen kann, wenn man mit ihnen übt, wenn man mit ihnen arbeitet. So, ne? Also deshalb braucht es eigentlich diesen Buzzer nicht. Und vor allen Dingen auch die Reduktion. Es ist eigentlich, du kannst im Grunde genommen 50 Buzzer dahinlegen, wird aber nicht das ersetzen, was ein Hund eigentlich wirklich drauf hat in Sachen Kommunikation, die gewachsen ist über ungefähr 30.000 Jahre, die wir mit Hunden zu tun haben. Und über diese lange Zeit, und Evolution ist langsam, aber trotzdem ist genug entstanden an Kommunikation, wenn wir uns damit eingehender beschäftigen würden. Jetzt wird es ein bisschen philosophisch, aber ich meine das tatsächlich wirklich ernst. Ich glaube, in so einem Hund steckt so viel drin und wir nutzen gefühlt, aber das ist jetzt auch nur so dann wiederum meine These oder meine Theorie, aber wir nutzen gefühlt vielleicht 10-20% des Potenzials des Hundes, das man eigentlich besser nutzen könnte. Und auch da gehört auch die Kommunikation mit dazu. Und gerade was Gestik und Mimik zum Beispiel angeht, das ist ja was, womit Hunde unter sich total arbeiten. Wann haben wir das letzte Mal ehrlicherweise intensiv in Sachen Gestik und Mimik mit unserem Hund gearbeitet? Ich kann dir selbst sagen, so gut wie gar nicht mache ich das. Bei mir läuft vieles total verbal. Und immer dann, wenn ich, und da muss ich mich selber disziplinieren, immer dann, wenn ich tatsächlich wirklich mal Gestik und Mimik einsetze, wird es total spannend, weil viel intensiver als mit Sprache. Weil es logischerweise auch eher der Hund, also hündisch ist, ne, mit Gestik und Mimik anstatt mit du hast es ganz oft auch in den Podcasts gesagt, wenn du den Hund zulaberst, auch bei so einem Hundespaziergang, ja, wie wird's dir denn gehen, wenn du dir die ganze Zeit zugetextet wirst während eines Waldspaziergangs? Würdest du auch irgendwann sagen, ja, halt den Sabbel oder schaltest ab oder was auch immer. Also das heißt, was ich sagen will, ist, die ganze verbale Kommunikation, nice, und die braucht es auch. Aber vielleicht nutzten wir einfach das Potenzial, bevor wir auf vier Basser uns eigentlich reduzieren, vielleicht nutzen wir den ganzen Background mit dazu und dann, ja, dann entzauberst du quasi so eine Buzzer-Geschichte letztendlich auch.
Die Hunde sind ja eben nicht nonverbal unterwegs und jetzt wollen wir denen unbedingt die Verben auferlegen mit diesen Knöpfen. Ne? Das ist halt so. Sie können das von uns gut annehmen, wenn wir das tun, aber jetzt sollen sie das eben auch zurückgeben durch diesen Knopf, ne? Also dass sie auch ein Verb, also auch ein Wort sprechen. Das heißt, also ich weiß nicht, ich find's eine Spielerei, weil sie haben ihre Art, uns ihre Sachen zu sagen, bisher immer ganz erfolgreich, wie ich finde. Natürlich, es ist, wie ich eben sagte, so, so die Details, wenn man dann sich denkt, ja, erzähl mal, wie war es denn früher in deinen ersten zwei Lebensjahren auf der Straße? Ja, wäre natürlich cool, wenn er so ein bisschen erzählen könnte, der Hund, aber das wirst du mit den Knöpfen jetzt ja auch nicht erreichen können. Ja, ich glaube, wir müssen damit leben, dass wir eben weiterhin mit Worten auch mit dem Hund in die Kommunikation gehen und dann nichts zurückkommt mit Worten. Aber die, was du eben gesagt hast, fand ich deswegen so interessant, weil diese Mimik, die, wo du meintest, das machen wir ja sehr wenig tatsächlich. Wir machen es sehr wenig bewusst, aber wir machen es ganz viel unbewusst. Also, und das ist etwas, was ich auch den Kunden immer sage, der Hund beobachtet dich den ganzen Tag und der kennt deine Stimmung und der weiß, was los ist, aber auch, weil er sich dein Gesicht anguckt. Und dir wird auf, probiert das mal alle zu Hause aus, setzt euch mal irgendwo hin. Und der Hund beobachtet einen ja beständig, wenn er gerade nicht schläft, ne? Also, und dann guckt ihr einfach mal euren Hund an und grinst den an und lächelt. Der wird mit safe, wird er entweder Schwanz wedeln oder anfangen, aufgeregt zu sein oder kommen. Also das funktioniert bei meinen Hunden zuverlässig. Wenn ich irgendwo sitze und ich gucke die an und die gucken zurück und ich fange an, die anzulächeln, dann kommen die. Dann denken sie, ah, cool, die ist gut drauf, die würde mich bestimmt gerade streicheln, ich gehe mal hin. Und die würden nicht kommen und nicht so reagieren, wenn ich die jetzt einfach nur total emotionslos anschaue oder böse angucke. Sogar, wenn ich meinen Strafblick drauf packe, dann guckt die Boogie aktiv weg. Dann dreht die den Kopf weg, dann will die damit nichts zu tun haben, weil die da Stress hat mit. Also diese Dinge, die tun wir ja auch. Und die Hunde können unsere Gesichter perfekt lesen. Genau wie unsere Körpersprache. Wenn wir gestresst sind, uns eilig haben, halten die sich viel mehr zurück, als wenn wir total entspannt sind. Wenn ich mich hinsetze, habe ich hundertprozentig innerhalb von 10 Sekunden 3 Hunde an mir kleben. Wenn ich mich irgendwo auf dem Boden, also niedrig hinsetze, auf eine Treppenstufe oder auf dem Boden. Also ich weiß nicht, wie es, also du bist ja gerade in der Situation, du bist ja viel am Boden mit deiner Tochter. Also wenn wir Brettspiele am Boden spielen wollen, ist das eigentlich nur möglich, wenn wir die Hunde aussperren. Alleine, dass wir uns auf den Boden setzen, führt dazu, dass wir mindestens 2 Hunde haben, die auf dem Brettspiel liegen und einer sitzt auf meinem Schoß, das ist die Mika. Also wir haben keine Chance, am Boden irgendwas zu spielen. Wenn ich runtergehe auf Bodenhöhe, kommen sofort die Hunde. Das ist ja auch Kommunikation, Körpersprache. Das ist also offensichtlich einladend. Sie erwarten etwas. Sie erwarten, gestreichelt zu werden oder wir könnten jetzt kuscheln oder spielen. Das ist ja auch ihre Ebene, ihre Höhe. Alles das ist nonverbale Kommunikation. Kommunikation ist ja immer, du sendest ein Signal, der Empfänger hat eine Erwartung oder beziehungsweise versteht da etwas drunter und geht auch in eine Reaktion womöglich.
Und das ist genau das, was ich unter anderem auch meine, weil es mir auch gestern wieder aufgefallen ist. Das erste Mal übrigens auch ganz krass, weil die Situation, weil ich komme deshalb drauf, weil du sagst, ich bin viel am Boden. Das stimmt natürlich auch wegen der Tochter. Und es gab Gestern eine Situation, wo ich dachte so, wie krass ist das? Da funktioniert Kommunikation, ohne dass du irgendwas erklären musst. Weil nämlich Gestik und Mimik, weil da eine Energie plötzlich ist, weil da eine Konzentration ist, zum Beispiel jetzt in dem Fall war das zwischen der Tochter und dem und Bella, die ganz klar ist. Und die Situation war die, dass Bella irgendwie es nicht so geil fand, dass ich auf dem Boden nur die ganze Zeit mit der Tochter gespielt habe. Und hat dann ihr Spielzeug gebracht, ein Zerrseil. Und habe ich verstanden, habe mit ihr mit diesem Zerrseil gespielt. Und obwohl meine Tochter normalerweise sehr proaktiv auf Bella zugeht und sie streichelt und so weiter, hat sie sich das angeguckt, weil sie irgendwie merkte so, okay, das ist was passiert hier? Und hat mir zugeguckt, wie ich und Bella erstmal diesen Ding gezerrt haben. Ich habe es dann weggeschmissen. Nee, erst habe ich dieses Zerrspiel mit ihr gemacht und dann habe ich das Zerrseil meiner Tochter gegeben. Und die nahm das ganz vorsichtig und hat es Bella hingehalten und dann hat Bella dran gezogen und hat ganz kurz auch im Spiel geknurrt. Das fand meine Tochter sehr irritierend, hat es losgelassen und dann habe ich das ein paar Mal geworfen und sie brachte es wieder zurück. Und hat meine Tochter dann auch gelächelt. Das fand sie irgendwie lustig. Aber sie wollte das Seil nicht mehr haben.
Wegen des Knurrens.
Wegen des Knurrens. Noch nicht mal unbedingt wegen des Knurrens, aber auch, weil sie gemerkt hat, das ist nicht ihrs. Das ist ein Spiel, das auch so ein bisschen an die Kraft geht. Und sie war auch klar, dass sie hat dann ihr Spielzeug, so ein was ist das, Plüschfisch, Bella angeboten, so nach dem Motto, wollen wir auch damit mal spielen. Aber als ich dir dann das Seil gegeben habe, hat sie sich so weggedreht und hat sich so an mich gekuschelt. Also weil sie gemerkt hat, okay, das ist jetzt eine andere Situation, obwohl sie total normalerweise sie diejenige ist, die auf den Hund zugeht. Aber die Kommunikation war ganz klar, es ist Bellas Spielzeug und das wird sie auch verteidigen. Und sie hat auch gemerkt, es ist scheinbar dem Hund auch wichtig, dass das Spielzeug dem Hund ist. Weil es war so eindeutig, dass sie sich weggedreht hat und eben auch, obwohl ich ihr das Seil gegeben habe, es nicht unbedingt haben wollte mehr. Aber es war nicht so Desinteresse, sondern es war eher so, fühle ich mich nicht so.
Lass mal, ich will keinen Ärger haben.
Ja, irgendwie so. Ja. Also es ist nur ein...
Ja. Ja, ist ja eigentlich auch total klug, ne?
Ja, also, total.
Das sind ja auch gerade diese Kommunikationskanäle, die wir gerne unterbinden. Also Knurren, ne? Knurren, eins der wertvollsten Verben, eine der wertvollsten Vokabeln, die unser Hund hat, wird von uns ewig unterbuttert, ne? Also der Hund knurrt und wir schimpfen.
Genau.
Das machen wir so oft und das ist ein großer Fehler, glaube ich, weil wir wollen ja, dass er mit uns spricht, jetzt spricht er mit uns und wir sagen, ja, so nicht, Freund. Das will ich nicht hören, wenn du knurrst. Ja, dann muss ich halt eben beißen. Vielleicht verstehst du es dann, vielleicht geht das ja.
Ja.
Und deswegen ist das natürlich total gut, dass deine Tochter bei einem Knurren sofort in Rücktritt geht, auch wenn es ein Reiß- und Zerr-Spiel war. Reiß- und Zerr-Spiele sind ja auch schon ziemlich hoch erregt und so weiter. Und das ist ja auch gut, dass sie dann sagt, nee, das ist jetzt mir hier nicht meine Baustelle. Und das ist ja, bringt sie sich selber in Sicherheit total gut. Na, also wie viele Eltern würden dann sagen, nee, mein Hund hat das Kind nicht anzuknurren. Und dann, wo enden wir dann?
Absolut, absolut, total. Und ich bin man ist ja, und man ist ja tatsächlich so ein bisschen kurz immer davor, das dann auch zu unterbinden. Muss ich dann aber auch immer besinnen, so nach dem Motto, nee, total, total gut, dass das so läuft. Und da ist jetzt wahrscheinlich einer der größten Lerneffekte im Zusammenleben zwischen Kind und Hund. Also unterbricht das mal nicht. Und das ist auch tatsächlich, das ist prägend, glaube ich. Und das ist ein wichtiger Moment, wo beide, glaube ich, viel voneinander lernen, auch für die Zukunft. Hab dieses Beispiel nur gezogen, weil es eben eine Kommunikation war, die so eindeutig war, dass du das auch mit einem Buzzer irgendwie gar nicht hättest erklären können, weil da so viel drin war. Ne? Und Und das ist, finde ich, ja nochmal eben genau das Spannende, wenn es um Kommunikation mit Hunden geht, dass sie so vielseitig ist. Und wenn man nur genau hinguckt, und das ist ja das, was wir manchmal so ein bisschen verlernt haben, genau hinzugucken, auch wenn Menschen miteinander kommunizieren und wie sie miteinander kommunizieren, oder Gestik und Mimik und so weiter, das ist ja was, was uns so ein bisschen abhanden gekommen ist. Eben einfach auch, weil wir uns geändert haben und weil sich die Gesellschaft auch geändert hat. Das ist wesentlich schon auch ein Tick oberflächlicher geworden. Jedenfalls kann ich das beobachten immer wieder. Und auch härter, wenn man, je nachdem, was man, in welchem Umfeld man ist oder Beruf man macht. Und das finde ich gerade genau diese leisen Zwischentöne eigentlich zwischen Mensch und Hund in dem Fall viel, viel spannender als jeder Basser. Aber nochmal, ich will jetzt gar nicht den Basser bashen. Wer das gerne ausprobieren möchte oder das gut findet, soll das tun. Also alles, erstmal grundsätzlich finde ich alles, was mit Kommunikation zu tun hat zwischen Tieren, was sie verbessern kann, erstmal gut. Ich finde es immer nur schwierig, wenn es dann der neue heiße Scheiß sein soll oder das Allheilmittel, damit wir besser miteinander kommunizieren können.
Ja, genau. Also letztendlich wäre das jetzt auch mein Fazit zu diesen Knöpfen. Wenn es der Beschäftigung und der Zusammenarbeit dient, eine gute Sache. Bitte maßvoll, bitte nicht zu ernst nehmen halt. Und immer ein Auge drauf, dass der Hund auch weiß, worum es geht. Ne? Weil das wäre meine Angst, dass der nachher nur noch willkürlich diese Knöpfe drücken, gar nicht mehr weiß, was dann nachher die Reaktion des Menschen ist. Das brauchen wir ja nicht, dass wir noch weiter Verunsicherung schaffen. Aber ansonsten, meins ist es jetzt nicht.
Dann drücke ich mir diesen Buzzer hier. Und was schon da drauf?
Tschüss und bis zur nächsten Woche.
Absolut. Total.
Boah, ich bin lernfähig, siehst du mal. Ne?
Du bist ein guter Hund.
Okay, alles klar. Wuff, wuff und bis nächste Woche, Mike.
Bis nächste Woche, tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.